Ja, guten Morgen. Guten Morgen auch da. Genau. Ja, ich bin der Joel. Ich bin 34 Jahre alt. Hab 4 Kinder und im März kriegen wir noch einen Jungen, also 4 Jungs und ein Mädchen. Ist einiges los. Genau. Ja, war jetzt gestern eben im Dorf Chemnitz. Ich fand es ganz interessant irgendwie. Ich war gestern Morgen in der fränkischen Schweiz, Pottenstein. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Da habe ich Kinderbetreuung gehabt, weil ich bei der KLB arbeite in Franken. Und ja, da hatte ich ein Kinderprogramm für die Kinder. Gestern Jugendabend und heute, ja, sind die Erwachsenen und alles, was hier zuzählt, dran. Und was ich total schön finde, ist, dass Gottes Wort für jeden etwas ist. Also gestern Morgen für die Dreijährige war die Jüngste. Und ich weiß nicht, wer heute die oder der Älteste ist. Gottes Wort ist für jeden. Also Gott ist nicht so kompliziert, dass man ihn nicht verstehen könnte. Was wir natürlich wissen, wir wissen jetzt nicht alles, können nicht alles erklären in der Bibel. Aber was wir wissen dürfen, ist, dass Gott uns lieb hat, aber den Menschen, also auf den Menschen Zorn drauf ist. Und dass Gott gern diesen Zorn wegnehmen würde durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das kann auch ein Kind verstehen. Und das kann auch jemand mit 90 Jahren verstehen. Ja, das ist richtig schön. Meine dementkranke Schwiegeroma hat das verstehen dürfen. Mit 94, richtig. Also mit 93 letztes Jahr. Ja, genau. Ich bin verheiratet seit 10 Jahren. Also noch nicht so lange wie einige hier. Meine Frau hat mir heute früh geschrieben, dass wir uns vor 12 Jahren das erste Mal gesehen haben. Ich habe nicht dran gedacht. Genau, meine Frau hat dran gedacht. Und hat sie mir gleich heute Morgen geschrieben, schönerweise. Genau. Habe mich 2011 bekehrt. Habe dann gedacht, dass ich niemals heiraten werde, weil ich einfach ein Leben gelebt habe, wo ich gesagt habe, mit jetzt fast 22, ich habe so viel kaputt gemacht in der Beziehung, sage ich mal, vielleicht kann man sagen Sexualität oder sowas, dass man sagt, okay, ich werde nicht heiraten und das ist auch in Ordnung so. Aber wenn man mit Gott startet, dann weiß man ja gar nicht erstmal, wie gut Gott ist und wie groß. Und man lernt es ja, man lernt dazu. Jedes Jahr lernen wir dazu, wie gut Gott ist und wie viel er verändern kann. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann ein Jahr später wusste ich, ja, dass ich die Linda heiraten soll, schönerweise. Und habe sie dann auch geheiratet. Gott sei Dank wollte sie auch mich heiraten. Genau. Ja, ich bin Heilerziehungspfleger wie der Bastel, arbeite in einem Kindergarten, habe davor viel in der Jugendhilfe gearbeitet und jetzt aus familiären Gründen bessere Arbeitszeiten im Kindergarten. Genau. Und eben auch bei der KLB 8 Stunden die Woche und würde gerne im September bei der KLB aber vollzeitlich einsteigen. So ist der Plan. Ja, genau. Ja, wir sind Christen und wir Christen können Zeugnis sein oder nicht Zeugnis sein. Und wir Christen strahlen was aus. Und irgendwie wäre es ganz toll, wenn die Leute sagen würden, wir Christen sind zufriedene Leute. Oder wir Christen sind hoffnungsvoll. Oder wir Christen sind einfach Menschen, die nett zu anderen sind. Oder wir Christen haben gute Ehen. Und leider ist es nicht so, in allen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe. Es ist nicht so, dass christliche Ehen immer schön sind. Es gibt Scheidungen, es gibt Verbitterungen, es gibt Fronten, es gibt ein Nebeneinanderherleben, Autopilot in der Ehe, ja. Meine Eltern haben sich selber scheiden lassen. Da war ich 23, aber die Probleme waren schon 20 Jahre vorher da. Also die Probleme habe ich als Kind trotzdem ja mitbekommen. Genau. Und die Frage ist heute, also wie können wir eine Ehe führen zur Ehre Gottes? Wie gesagt, hier sind einige, die sind bestimmt mindestens das drei- oder vierfache so lange verheiratet wie ich. Ich würde einfach gerne ins Wort Gottes reinschauen, was er sagt. Wie können wir eine Ehe zur Ehre Gottes führen? Zu was ruft Gott den Ehepartner auf, den Einzelnen? Wie können wir mit unserer Ehe Gott ehren und ihm Freude machen? Genau. Es gibt Verschiedenes zu sagen, ganz viel. Und wir sind alle begrenzt in unseren Aufnahmen, deswegen begrenze ich mich heute einfach auf den Epheserbrief und werde da auch nicht alles ansprechen können. Aber ja, einiges möchte ich doch ansprechen. Wie können Christen Gott ehren? Ist eine ganz einfache Formel, indem wir das tun, was er sagt, durch Gehorsam. Okay, Gehorsam, sturer Gehorsam, ist das möglich bei Gott, dass man sagt, durch sturen Gehorsam ehre ich Gott, wenn ich A, B und C mache, dann werde ich Gott ehren? Ganz einfache Formel, ganz einfache Antwort, ich glaube, nein. Man kann nicht durch sturen Gehorsam Gott ehren, weil bei Gott geht stur überhaupt nicht. Also gleich mal das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also du sollst Gott lieb haben. Du sollst ihn lieben. Und lieben ist überhaupt nichts, was stur sein kann. Was man so sagt, ja, dann liebe ich halt jetzt Gott. Gott hat es mir gesagt und deswegen soll ich ihn jetzt lieben und ich liebe ihn jetzt. Geht es? Nee, geht nicht. Können wir vergessen. Gott zu gehorchen bedeutet, Gott zu lieben, natürlich auch vom Verstand her zu sagen, ich möchte Gott gehorsam sein, weil ich mein eigenes tückisches Herz kenne, aber das geht auch mit dem Herzen. Gott zielt sicherlich nicht nur auf den Verstand, sondern auch aufs Herz ab. Also wenn wir Gott ehren wollen, auch durch die Ehe, sollten wir auf Gott hören, was er in der Ehe sagt. Das ist eigentlich an sich auch wieder eine einfache Sache. Derjenige, der die Ehe erfunden hat, wird ja wahrscheinlich auch wissen, wie eine Ehe gut funktioniert. Gott hat ja die Ehe erfunden, ins Leben gerufen. Und dann, wenn wir das tun, was er sagt, ehren wir ihn damit. Ist ja ganz einfach. Wenn ich jetzt meinem Sohn sage, Joscha, bring mir den Müll raus und er hört nicht auf mich, dann ehrt er mich damit nicht. Und wenn Gott sagt zu mir, Juri, machst du bitte das und das in der Ehe und mir ist es einfach völlig egal, ja, dann ehre ich ihn damit nicht. Gott will uns einiges sagen. Es werden die Eheleute einzeln angesprochen. Und ja, ich würde gerne mit euch einfach den Epheserbrief aufschlagen. Und davor, ja, hat mal jemand gesagt, Ehe ist ja auch eine Romanze. Ich weiß nicht, ob ihr Ehe als Romanze seht. Ich irgendwie nicht. Ich mag das total gern, wenn ich mich mit meiner Frau hinsetze und eine Kerze anzünde und es ist eine romantische Stimmung, keine Frage. Aber Ehe ist keine Romanze, finde ich. Also ich habe jetzt 10 Jahre Ehe ja erlebt. Ist jetzt nicht übelst lang, aber ich finde Ehe ist Arbeit. Es ist manchmal Stress. Es ist auch ganz einfach. Also 2 Menschen leben ganz eng miteinander zusammen. Und wenn du mit jemandem ganz vertraut bist, dann bist du anders als zu jemandem, den du jetzt heute Morgen in der Gemeinde Guten Morgen sagst. Er sieht voll deine Schwächen, er sieht deine schlechten Launen, er erlebt, wenn du zum Beispiel als Mann Hunger hast und dann irgendwie gereizt bist, zum Beispiel, oder irgendwie sowas, ja, oder er sieht vielleicht, ja, er sieht einfach deine ganzen Schwächen oder deine ganzen schlechten Eigenschaften. Und deswegen kannst du in der Ehe auch so richtig krachen. Und deswegen gehen Ehen auch richtig schief, weil das so intensiv ist, dieses Zusammenleben. Ja? Du machst abends die Augen zu und siehst ihn als Letztes und als Erstes siehst du ihn, wenn du aufwachst. Es ist richtig intensiv, es gibt nichts Intensiveres. Und es braucht Energie in der Ehe. Und Gott wollte aber dieses Miteinander schaffen, hat er auch gemacht, Adam und Eva. Der Mensch hat leider nicht auf ihn gehört, es wurde zerstört. Also die Frau wurde dem Mann ja als Miteinander gegeben, als eine Hilfe. Ja, es steht ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 2. Mose. Er schafft Eva als Hilfe. Das ist nichts Abwertendes. Also in der Bibel, wer wird in der Bibel als Hilfe beschrieben? Was denkt ihr? Jesus, Gott. Gott wird als Hilfe beschrieben, als Helfer. Ein Helfer zu sein oder eine Hilfe ist nichts Abwertendes. Überhaupt nicht. Und Gott schafft dieses Miteinander und der Teufel zerstört es. Er will genau das Gegenteil. Er will nicht ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Er geht zu der Eva hin und spricht sie an und macht Zweifel an Gottes Wort. Zweifel an der Autorität, sage ich mal, an der Verantwortung des Mannes. Ja? Er sät Zweifel, ob es wirklich Gott nicht irgendwie was vorenthält oder so. Der Adam, der war bei ihr gestanden, also der Teufel will genau das Gegeneinander. Hat Gott wirklich gesagt? Der will genau das Gegenteil. Der will ein Gegeneinander und Gott will ein Miteinander. Was ist die Konsequenz? Sündenfall, die Beziehung zu Gott ist gestört und Mann-Frau-Beziehung ist total gestört. Ja, wollen wir mal lesen, Epheserbrief. Gott möchte ein Miteinander für uns schaffen. Und er gibt für dieses Miteinander Regeln. Er stellt Regeln auf. Ab Vers 22 im Epheserbrief. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligt, sie reinige und durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht, darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Wir können jetzt einfach uns mal anschauen, was Gott anspricht bei den Frauen und natürlich auch bei den Männern. Und ihr Lieben, ich habe hier total zu lernen. Also ich denke, wir haben alle zu lernen. Und ich bin da wirklich einer der Ersten, der zu lernen hat. Unterordnung und Hilfe sein, habe ich jetzt mal den Punkt beschrieben, den ersten. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, Gott schafft die Frau als Hilfe, Sündenfall kommt und dann steht, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Also das Miteinander eben zerstört, hatte ich gerade erwähnt. Durch die Sünde wird die gedachte Ordnung der Geschlechter untergraben, sage ich mal. Und der Epheserbrief zeigt uns auf, Gottes Plan, Gottes Vorgaben und Gottes Gedanken vom Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Also im Endeffekt Ehe. Der Mann soll lieben, führen, Verantwortung übernehmen und die Frau soll sich der Führung des Mannes unterordnen. Was bedeutet Unterordnung? Du kannst dich als Frau dem Mann unterordnen, also sagen, okay, ja, mach das. Aber in deinem Herzen denkst du ganz anders. Du kannst über eine Entscheidung ironisch denken, sarkastisch denken, einfach denken, ach, der wieder. Äußerlich kann es so ausschauen, als würdest du dich unterordnen und sag, ja, entscheide nur. Und dann im Nachhinein gibt es vielleicht irgendwelche Vorwürfe oder irgendwie sowas. Also, wie alles andere auch, ist es eine Herzenssache, die Unterordnung. Und Unterordnung wird manchmal negativ behaftet. Also gut, wenn du jetzt sagst, wir sagen ja immer die Welt, sage ich mal, also Menschen, die nicht an Gott glauben, für die ist es ganz klar etwas Negatives. Und die Frage ist, ob du dich als Frau prägen lässt vom Zeitgeist oder von Gottes Wort. Und im Endeffekt ist es eine Glaubenssache, die Unterordnung. Glaubst du, dass Unterordnung richtig ist, weil Gott es so gesagt hat? Glaubst du, dass derjenige, der die Ehe erfunden hat, ein Rezept aufschreibt, wie eine Ehe gelingen kann? Glaubst du ihm das? Kaufst du ihm das ab? Oder denkst du, nee, also das hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Glaubst du das? Kannst du ihm hier vertrauen im Thema Unterordnung? Unterordnung kann überhaupt nicht eingefordert werden. Das denke ich zumindest. das ist, vielleicht denkt auch jemand anders, aber der Mann wird nicht dazu aufgefordert und ihm wird gesagt, bring deine Frau dazu, dass sie sich unterordnet. Von wem wird die Frau angesprochen? Von Gott persönlich. Gott persönlich spricht die Frau an. Er fordert die Unterordnung. Er bringt eine Aufforderung, und eine Aufforderung kannst du ignorieren als Christ oder nicht. In anderen Punkten auch. Du kannst es ignorieren, dass in der Bibel steht, du sollst nicht über andere lästern. Du kannst es ignorieren, dass in der Bibel steht, du sollst über andere nicht irgendwie deinen schlechten Gedanken freien Lauf geben. Das kannst du ignorieren. Die Aufforderung ist anders. Und genauso ist hier auch eine Aufforderung von Gott und die kannst du ablehnen. Oder du kannst dir denken, okay, wie kann ich mich unterordnen? Dich reflektieren und einfach schauen, ja, ich möchte mich unterordnen, wo habe ich vielleicht ein Problem im Thema Unterordnung? Bitte Gott, hilf mir hier dabei. Also du kannst es auch einfach ignorieren als Frau. Es ist im Endeffekt ein Glaubensschritt, ein willentlicher Schritt. Was ich denke, und ich denke, das denken wir alle, denke ich, dass wenn wir Gottes Wort ignorieren, wir nicht mit seinem Segen rechnen können. Also wenn wir uns jetzt nicht unterordnen, also wenn du dich als Frau jetzt nicht unterordnest, dann ja, kannst du nicht damit rechnen, dass Gott in der Ehe Gelingen schenkt. Weil Gott hat die Ehe anders gedacht dann. Im Petrusbrief steht, denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordnen. 1. Petrus 3, Vers 5. Die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Also es ist auch ein Hoffnungsschritt, zu sagen, okay, Gott hat das wirklich richtig gemacht. Er hat sich das richtig ausgedacht. Und ich vertraue darauf, dass Gott meinen Mann führt. Unterordnung wird auch negativ gesehen, auch in christlichen Kreisen. Ja, das ist eine alte Vorstellung, wird dann gesagt, von früher und ja, die Frauen und konnten ja, haben ja früher dann, der Mann musste ja die Familie versorgen und so und alles. Unterordnung wird oft mit Minderwertigkeit verbunden. Unterordnung kann bedeuten, eigene Vorstellungen loslassen. Selbstbestimmung, die haben wir Männer und ihr Frauen alle im Herzen. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber wir wollen ja ein gottbestimmtes Leben führen. Und das ist ja unser täglicher Kampf, ganz klar. Zu sagen, sich darauf bewusst sein zu machen, wir sagen Herr Jesus, weil er unser Herr ist. Also Selbstbestimmung abgeben. Unterordnung geht auch vielleicht mit Kontrollverlust einher. Vielleicht sagst du auch, ich habe da irgendwie Ängste, dass mein Mann jetzt hier falsche Entscheidungen trifft. Und wenn du da irgendwie so Punkte bei dir so aufploppen, dann ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, naja, aber ich soll mich ja unterordnen und ich mache das jetzt einfach. Aber ich glaube, dann kocht es in dir irgendwann und irgendwann schwappt das Wasser halt im Kochtopf über. Ne? Ich glaube, das musst du dann ansprechen. Mit Gott ansprechen, sagen, Herr, ich tue mir da wirklich schwer, mich hier unterzuordnen. Oder mit deinem Mann eben sprechen darüber, das zu reflektieren und sagen, mein lieber Mann, ich tue mir da schwer mit der Entscheidung. Ich möchte mich da unterordnen, ich tue mir da irgendwie echt schwer. Können wir mal darüber reden. Also bitte Gott darum Hilfe, zieh auf dein Herz ab. Es wäre echt ein totaler Krampf, wenn du dich unterordnest mit irgendwie so, ja, ich muss halt und deswegen mache ich es halt. Also das geht nicht lange gut, das kannst du vergessen. Irgendwann kracht es dann richtig. Es kracht in der Ehe sowieso oft genug. Ja? Was sagt die Bibel, die biblische Perspektive zur Unterordnung? Ich habe es gerade gelesen in Petrus. So schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordnen. Unterordnung wird hier als Schmuck bezeichnet, also etwas Positives. Nicht gedankenlose Marionette, ist in keiner Weise abwertend. Jesus Christus wird doch nicht abgewertet, indem er sagt, ich unterstelle mich den Willen des Vaters. Das ist doch keine Abwertung. Ihr kennt doch alle die Bibel, ihr kennt doch alle Jesus Christus. Und er hat sich doch untergeordnet. Unter Gott. Dein Wille geschehe. In Gethsemane. Vertrauen wir darauf, dass es das Richtige ist, was im Wort Gottes steht? Vertraust du darauf, dass es richtig ist? Auch wenn dein Mann falsche Entscheidungen trifft, ja? Und das ist, glaube ich, echt, also ich bin ja keine Frau. Ich werde es auch nicht mehr. Vertrauen wir darauf, dass, also du darauf, dass der Mann von Gott geführt wird. Und ich glaube, man kann das annehmen mit Gottes Hilfe. Was du sicherlich nicht kannst, ist, ich möchte es nochmal sagen, vielleicht sage ich es dann später nochmal, dass du sagst, ja gut, ist halt ein Gehorsamsschritt, das mache ich halt so jetzt. Versuch das von Herzen zu machen. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht von Herzen, dann sagt es Gott. Wir sollen doch unser Herz vor ihm ausschütten. Ist doch ein Krampf und ein Schmarrn, ja, wenn man irgendwie das krampfhaft versucht, ja. Wie schön ist es, wenn es ein Miteinander gibt und nicht ein Gegeneinander oder ein Nebeneinander. Also ich glaube, Ihnen passiert ja auch, also mir passiert das und Herr Linda, keine Frage, dass wir nebeneinander herleben. Autopilot, irgendwie funktioniert schon. Auf Autopilot geschaltet und ja. Aber wir sollen ja eine Beziehung führen. Ich glaube, eine Beziehung ist ja auch so wichtig. Das wissen wir doch alle, dass eine Beziehung so wichtig ist. Und eine Beziehung kann ja nur bestehen, wenn sie gepflegt wird. Das ist die Sache bei Beziehungen. Und in der Ehe, wie gesagt, es kracht doch oft genug. Da brauchen wir doch auch positive Sachen. Dass wir miteinander, einen Spaziergang machen oder irgendwie sowas. Hat jemand geschrieben, Unterordnung ist die Berufung einer Ehefrau, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bekräftigen und ihn entsprechend ihrer Gaben zu unterstützen. Also den Mann ehren, bekräftigen und mit der Gabe einfach unterstützen. Ich kann sagen, meine Frau unterstützt mich wirklich sehr. Also ich glaube, ich habe eine sehr kluge Frau und es hilft mir sehr, weil sie mich einfach reflektiert, weil sie einfach sagt, Joel, du hast da und da das und das da gesagt oder mit dem Bruder oder irgendwie, ich weiß nicht, Stress mit den Kindern, ja. Und ich bin zu meinem Ältesten ungerecht gewesen, zum Joshua, weil ich aus Zorn gehandelt habe. Und dann sagt sie, Joel, vielleicht wäre es gut, wenn du damit noch mit Joshua redest. Dann bin ich manchmal so doof und so verbohrt. Nee, die Ansage hat jetzt einfach verdient. Und im Nachhinein sitze ich auf der Couch und denke mir, Joel, es war völlig in Ordnung, dass du natürlich eine Ansage gemacht hast, aber die Ansage, wie du sie gemacht hast, war absolut nicht in Ordnung. Dann kann ich zum Joshua gehen und sagen, Joshua, ich wollte nochmal mit dir sprechen, das tut mir leid, dass ich dich da so angefahren habe. Das, was ich dir sagen wollte, und dann sage ich mir das nochmal in Ruhe. Und die Linda ist einfach eine gute Ratgeberin. Die ist mir eine richtig gute Hilfe. Wichtig ist, dass wir Männer auch die Hilfe annehmen. Auch wenn wir verbohrt sind. Manchmal, also habt ihr bitte auch Barmherzigkeit mit uns, ihr lieben Schwestern, wenn wir Männer manchmal so verbohrt sind und stolz sind und nicht zugeben wollen. Ich hoffe einfach, dass du und ich, lieber Bruder, uns da was sagen lassen. Und wenn wir es nicht im ersten Ding einfach schlucken können, dass wir dann vielleicht einfach in Ruhe dann nochmal zur Ruhe kommen können und dann nachdenken können. Das musst du echt auch helfen lassen. Weil manchmal lässt man sich ja auch ungern helfen, weil man sich denkt, nö, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal anhören oder so. Unterordnung ist nicht, mach du alle Entscheidungen Gutes. Unterordnung ist auch nicht, sich über die Entscheidung im Nachhinein lustig zu machen. Die Entscheidung im Herzen zu verachten, ironisch zu kommentieren, auf Scheitern zu warten, im Nachhinein Vorwürfe zu machen, seinen Mann unter Druck zu setzen, seinen Mann zu manipulieren, den Mann zu dominieren und ein Gegeneinander zu schaffen oder entstehen zu lassen, ja? Das ist keine Unterordnung. Unterordnung ist, habe ich mir mal so aufgeschrieben, sicherlich auch mehr, den Mann führen zu lassen, den Mann zu lieben, ihn zu respektieren, auch wenn er Fehler macht. Den Mann seine Wertschätzung zeigen, ein Miteinander schaffen, Hilfe sein, eine gute Ratgeberin zu sein, miteinander beten, miteinander ja, sich lieb haben, eine gute Ratgeberin zu sein, eine Freundin zu sein, eine Begleiterin, also Linda ist meine beste Freundin und ja, ich bin echt dankbar, dass sie oft mit mir barmherzig ist, das sage ich euch ganz ehrlich, wirklich. Also man kann manchmal so stur sein. Und es ist einfach schön, dass ich da ja, eine liebe Blume, die natürlich auch manchmal ihre Stacheln hat, zu haben. Ne? All diese Punkte sind nicht einfach umzusetzen. Ich sage es nochmal, du wirst es nicht schaffen aus eigener Kraft. Eine gute Ratgeberin, eine Begleiterin wirst du nur, wenn du selber dich ja fütterst mit einem guten Rat. Der gute Rat kommt nicht einfach so dahergeflogen. Sondern wenn du aus dem Ratschluss Gottes deinem Mann hilfst, das ist, glaube ich, ein guter Rat. Ach, vielen Dank. Ich habe gestern überhaupt nichts getrunken in der Jugendstunde und hatte dann total schlimm. Da habe ich noch gegen Basti Tischtennis gespielt, der war total gut. Ich war total fertig. Eine gute Ratgeberin wirst du, wenn du aus Gottes Ratschluss Rat gibst. Und darum musst du bestrebt sein. Das kommt nicht von alleine. Dein menschliches Herz wird dir nicht gut raten. Aber der Ratschluss kommt von Gott, aus Gottes Herzen. Und sich da von Gott formen zu lassen und dann dem Mann dadurch eine Hilfe sein. Er macht dich zu einer guten Helferin. Die Früchte des Geistes kommen doch von ihm. Zusammenfassung für den ersten Punkt. Nur mit Gottes Hilfe und Kraft kannst du den Auftrag, sich unterzuordnen und Hilfe zu sein, umsetzen und leben. Du wirst es nur schaffen mit Gottes Kraft. Dein menschliches Herz wird dir sicherlich nicht sagen, ordne dich unter. Nur wenn wir ihm Raum geben. Ich hatte es gestern gesagt, Johannes der Täufer hat gesagt, ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Wir wissen, dass in der Bibel steht, gebt dem Geist Gottes Raum in euch. Naht euch zu Gott. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Du kannst nur dich unterordnen und deinem Mann eine gute Hilfe sein, wenn du Jesus Christus in dir Raum gibst. Wenn er in dir leben kann. Die Männer sollen führen und lieben. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Christus hat seine Gemeinde, seine Jünger, wie geliebt, geduldig, entschlossen. Er war entschlossen, er wandte sein Angesicht nach Jerusalem, entschlossen. Er war voll Mitleid mit der Menge, mit den Menschen. Mit dir, mit mir. Er war hingebungsvoll, einfühlsam, behutsam, wahrhaftig, aufrichtig, voll Liebe. Er war selbstlos, er kümmert sich um ihre Seelen. Er beschützt sie, ja. Im Garten Gethsemane sagt er zu den Soldaten, lasst diese gehen. Er beschützt die Jünger. Er ist gütig. Er investiert in diese Liebesgemeinschaft. Auch ja, heute noch. Und so soll ich meine Frau lieben. Sagt Gott etwas, lacht sich ins Fäustchen und denkt sich, tja, schafft ja eh keiner. Das ist ja ein Schmarrn. Also, Gott sagt ja nicht was und macht sich dann und denkt sich dann, naja, schaffen sie eh nicht, aber sollen sich mal abzappeln. Viel Spaß. So ist Gott nicht. Wie kann ich meine Frau lieben? Durch Jesus Christus. Ihm Raum geben. Das, was ich gerade gesagt habe. Ihm Raum geben. Und er kann dann das wirken, was seinen Willen entspricht. Das ist doch ganz klar. Und es ist so klar und trotzdem machen wir es nicht. Und warum? Weil es ein täglicher Kampf ist und weil wir uns verrennen. Wir können uns 5 Minuten verrennen, wir können uns 10 Minuten verrennen, wir können uns eine Woche verrennen, wir können uns einen Monat verrennen, ein Jahr, wir können uns Jahrzehnte verrennen als Christ. Das ist keine Frage. Das war gestern das Thema. Neue Anfänge. Auch als Christ. Prioritäten widersetzen. Lebensziele wieder neu ordnen. Ja. Man kann verheiratet sein und trotzdem eine schlechte Beziehung führen. Und man kann Christ sein und trotzdem eine schlechte Beziehung zu Gott führen. Ist doch keine Frage. Das kennt doch jeder von euch. Das kennt doch jeder von euch, dass es Auf und Abs gibt. Ja? Stell dir mal vor, es gibt nur Aufs. Ich würde total stolz werden, arrogant, all solche Sachen. Heißt nicht, dass ich mich freue, wenn ich falle, dass ich sage, ach ja, schön, da bin ich mal wieder auf dem Boden der Tatsachen. Das ist ja auch nicht. Aber wir sollen doch auf jeden Fall daran denken, dass wir immer seine Beziehung brauchen, die Beziehung zu ihm. Und manchmal muss uns Gott halt einfach mal richtig auf die Nase mal wieder fallen lassen. Manchmal auch nur stolpern lassen, dass wir mal wieder klar im Kopf werden. Also man kann Christ sein, eine schlechte Beziehung zu Gott haben. Man kann eben verheiratet sein und eine schlechte Beziehung haben. Also meine Beziehung in den letzten 10 Jahren, meine Ehe, war nicht immer gut. Wir haben uns manchmal gestritten und streiten uns noch. Und ist die Woche gestritten. Warum hatten wir uns gestritten? Es ging um Hausaufgaben vom Joshua. Könnte ich jetzt erzählen, das Beispiel, wir haben uns gestritten und ich habe eine Aussage von ihr als Vorwurf verstanden, wo ich mir gedacht habe, hey, das stimmt doch überhaupt nicht. Habe ich nie verlangt, dass du das und das jetzt machst. Und dann kracht's. Kennt ihr alle. Dann kracht's und dann knirscht's. Und dann ist es Gottes Gnade, wenn man dann sich hinsetzt, wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir rüber ins Wohnzimmer. Ich hatte einen Riesenhunger. Ist immer schlecht, wenn ein Mann Hunger hat. Und hab dann meine Nudeln mitgenommen, haben drüben auf die Couch gesetzt und haben geredet. Und haben dann mal reflektiert, okay, sie hat die Aussage nicht so gemeint, ich habe sie so verstanden. Und wir haben es geschafft, uns relativ schnell wieder zu versöhnen. Und das ist schön, aber es ist leider nicht immer so. Der erste und wichtigste Schritt, seine Frau zu lieben, ist, Gott in sich wirken zu lassen. Egoismus hinten anstellen, sein Ego, und sich verändern lassen. Gottes Geist ist uns gegeben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wir können unsere Frau lieben, auch wenn sie Stacheln hat manchmal. Können wir trotzdem unsere Frau lieben. Wir können nicht sagen, ich habe mich jetzt nur so benommen, weil du das und das gesagt hast. Das ist einfach nur eine Rechtfertigung von Sünde. Andersrum genauso. Ich ordne mich dir nicht unter, weil du hast mich nicht so lieb, wie ich mir das vorstelle. Du kannst dich unterordnen, auch wenn dein Mann dich nicht so gut behandelt. Und du kannst auch deine Frau lieben, auch wenn sie dich nicht so gut behandelt. Nicht aus dir selbst heraus, sondern immer eine Beziehung zu Gott haben und aus der Beziehung zu Gott das Leben, was der Erfinder der Ehe sich ausgedacht hat. Gott Raum geben in der Ehe, Prioritäten setzen. Das wird dein ganzes Leben beeinflussen, deinen Dienst in der Gemeinde, egal was du tust, wenn es daheim kracht, wie willst du denn dann woanders irgendwie Frieden verkündigen? Wie willst du denn das machen? Also ich kann es nicht. Gott Raum im eigenen Leben geben, Gott Raum geben in der Ehe, Zeit investieren in die Ehebeziehung, ist ja klar. Wenn ich keine Zeit in die Ehe investiere, ja, wo soll es denn herkommen? Wie soll denn eine Beziehung entstehen und gefestigt werden? Das ist wie bei Gott. Wie soll eine Beziehung gefestigt werden, wenn man keine Zeit investiert? Gestern hat mir einer gesagt, ja, was ist denn, wenn man keine Zeit hat zum Bibel lesen? Dann sage ich, ja, Prioritäten setzen. Ich sage, du musst nicht in der Bibel lesen. Du wirst trotzdem in den Himmel kommen. Wer mir nachkommen will, es ist immer die Freiwilligkeit. Der Mann, der mich am meisten geprägt hat, ist Wolfgang Bühne und er hat gesagt, es ist ein absoluter Krampf, wenn eine Nachfolge mit einem Muss, du musst ja, kannst du voll in die Tonne kloppen. Wer mir nachkommen will, es ist immer eine Freiwilligkeit und du wirst Gott freiwillig nachfolgen, wenn du ihn lieb hast. Du wirst ihn aus Dankbarkeit nachfolgen und du wirst ihn nur lieben, also du wirst ihn immer mehr lieben, wenn du ihn immer besser kennenlernst. Und hier stellt er sich vor in seinem Wort. Deine Frauen einfach dann auch in Liebe führen. Du kannst auch ein schlechter oder ein guter Führer sein. Ein schlechter Führer ist vielleicht lieblos, gereizt, egoistisch. Und wie oft bin ich lieblos und gereizt? Und ich hoffe einfach, dass Gott mich wirklich verändert. Ich habe gerade einen Kurs angefangen, vorgestern. Über Beziehung irgendwie so von Regatio. Und ich habe echt schon am ersten Tag gleich mir gedacht, wow, ich habe echt was gelernt, glaube ich. Jetzt hoffe ich, dass ich es mir auch merke. Weil manchmal denkt man sich, ja, jetzt hat man was gelernt und dann ist weg. Da ging es um den Nabal, die Abigail und den David. Und man hat sich einfach anschauen sollen, wo erkennst du dich wieder? Vielleicht in der Person. Dann haben wir gedacht, der David, der hat gleich mal gesagt, da ist einer zu mir schlecht und kommt mir blöd, dann bringe ich gleich mal um. Dann denke ich mir, Joel, wenn dir jetzt einer blöd kommt oder die Linda sagt dir sowas, du verstehst es gleich als Vorwurf und dann musst du gleich zurückschießen. Nein, ich hoffe, dass Gott mich da einfach ändert, wirklich. Ein guter Führer kann ich sein, wenn ich liebevoll eine intensive Beziehung mit meiner Frau führe, eine Gottesbeziehung führe. Dann kann ich ein guter Führer sein, sonst führe ich aus mir selbst raus. Sie lieben, sie respektiere, ihre Schwächen annehme. Einfach ihre Schwächen annehme. Ja, das erzähle ich jetzt kurz. Wir waren in Rehe, wir haben jetzt auf einer Familienfreizeit und wir haben gedacht, alles klar, ich packe das Auto früh. Typische, glaube ich, Situation. Vielleicht habt ihr euch darüber schon mal gestritten. Mann packt das Auto, ich sage, okay, du kümmerst dich um die vier Kinder, du schaust, dass die in die Kinderstunde kommen, ich hau noch irgendwie das Auto voll, damit wir um 12 Uhr essen können, dann Ruhe haben beim Mittagessen und dann eine Stunde noch in Ruhe essen können und dann losfahren können. Alles klar, alles ausgemacht, läuft. Im Endeffekt war es dann so, unser Kleinster, ich gehe zum Aufzug, auf einmal steht mein Kleinster da. Denken wir so, war ja eigentlich was anderes ausgemacht. Wo ist meine Frau? Meine Frau ist in der Kinderstunde, bringt die drei Großen hin. Und hat es irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich denke mir so, hey, das muss doch eigentlich klar sein. Ich meine, der hätte ja jedes Kind da lassen können, aber doch nicht den Kleinsten. Und dann hat man Stress und man hat die Koffer so und denkt sich, ah. Ja, und die Linda kommt zurück mit dem Lächeln, so, ich habe die Kinder abgegeben. Ich sage, toll, aber schau mal hier. Oh, sorry, das hatte ich jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, dann hatte sie das im Moment nicht auf dem Schirm und ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt voll sauer auf sie sein. Oder beim nächsten Mal dran denken, Linda, nimm bitte vor allem den Nathanael mit. Ne? Einfach ja, miteinander reden und irgendwie auch, was heißt die Schwäche, jetzt einfach mal auch, wenn jemand anders halt einen Fehler macht, dann nicht drauf rumbügen und sagen, ja, übrigens, ah ja, klar, dass du nicht dran gedacht hast oder so. Hätte mir voll passieren können, sage ich euch. Und ich habe mir gedacht, okay, nee, mach das nicht. Wie dumm, ne? Also ein Mann denkt sich so, ja klar, du musst das jetzt machen und ich kümmere mich darum. Und du musst es da erfüllen. Nein. Also diese Erwartung von mir, die war schon einfach ein bisschen doof. Weil ich mir denke, ich kann doch froh sein, dass meine Frau 75% der Kinder übernimmt. Oder? Zusammenfassung auch bei den Männern. Ist die gleiche wie bei den Frauen, nur mit Gottes Hilfe und Kraft kannst du den Auftrag, deine Frau zu lieben und zu führen, umsetzen und leben. Nur mit Gottes Kraft und Hilfe. Ja, letzter Punkt ganz kurz, miteinander zusammen zu Gottes Ehre leben, nach Gottes Maßstäben leben. Und da kann man ja einfach mal als Eheziel sich setzen, hey, was sagt denn Gott über die Ehe? Oder man sagt einfach mal, wir schauen uns jetzt mal in 1. Mose ein Ehepaar an, lesen mal die paar Kapitel von Abraham und Sarah, und dann können wir sagen, hey, wo sind wir in der Gefahr, wo wir falsch handeln? Oder man hört sich einen Ehevortrag an, liest ein Ehebuch zusammen, irgendwie sowas. Und dann spricht man darüber und redet miteinander, wo sind da unsere Probleme? Ja? Einander vergeben, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, nicht bitter zu werden. Schaffst du nicht von dir selber aus, einander helfen. Die Ehe, an der Ehe halt arbeiten, weil daraus entspringt ja Vertrautheit. Wertschätzung entspringt daraus. Zorn keinen Raum geben, leichter gesagt als getan. Aber man darf wirklich immer wieder neu anfangen bei Jesus Christus. Wir sind auch so dankbar, Jesus Christus ist immer wieder da für uns. Du kannst, ich habe es gestern gesagt, im Schweinestall sein und Gott sagt nicht, wasch dich erstmal. Also natürlich sagt er beim verlorenen Sohn, der hat ja was eingesehen, der verlorene Sohn. Der ist nicht hin und er hat ihm einen Ring gegeben und die Kleidung, aber der Sohn hat ja davor gesagt, ich habe gesündigt. Ne? Und dann nimmt uns Gott so gerne in die Arme, aber er ist für die Schwachen gekommen und nicht für den Stolzen. Ne? Eine Ehe leben, die Gottesbeziehung, Gotteshilfe sucht, es gibt ja diesen Vers, die dreifache Schnur. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Also wenn du in der Ehe Gott mit drin hast, ja, und dann kann man auch sagen, okay, ja, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für Gottes Beziehung in der Ehe. Wir haben keine Zeit. Wenn wir uns keine Zeit nehmen, schalten wir auf Autopilot, nebeneinander her und wir werden es bereuen. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Ehe. Wir müssen vielleicht aufhören, wir müssen um unsere Kinder willen, also im Kindergarten, es ist unfassbar, was ein Dreijähriger oder eine Dreijährige, was die für Termine haben kann. Das ist ja unfassbar. Also, da sind Eltern, die fahren ihr Kind von A nach B nach Z, was weiß ich wohin. Damit das Kind eine halbe Stunde entfernt da Judo lernen kann. Ach, na ja, sie hat es mal reingeschnuppert, möchte nicht mehr, dann geht es eine halbe Stunde dahin, sind nur am Rennen. Und versteht mich richtig, ich möchte meinem Kind Dinge ermöglichen. Das möchte ich. Wenn mein Kind, also habe jetzt jemanden kennengelernt, 4 Kinder und musikalisch, aber er hat gesagt, es wird nur das Musikinstrument gelernt, wo der Musiklehrer ins Haus kommt. Wir werden euch nicht von A nach B fahren, die ganze Zeit. Was meine ich damit? Ich glaube, wir müssen unser Leben auch manchmal entschleunigen, gerade als Eltern, dass wir nicht schauen, wir sind doch alle so gehetzt. Und wie können wir denn unser Leben enthetzen? Irgendjemand hat hier ein T-Shirt an, das fand ich sehr interessant, Friedenshetzer. Du, genau. Ist eine gute Hetze an sich. Nicht nur an sich, ist eine gute Hetze, ne? Frieden. Wir Eltern sind so gehetzt. Und dann kommen noch die Hausaufgaben und was der Staat uns alles gibt und keine Ahnung. Und wir müssen schauen, dass wir nicht untergehen in dieser Flut. Und müssen ganz bewusst uns mal hinsetzen und sagen, wo können wir denn unser Leben entschleunigen? Muss es denn sein, dass man überall irgendwie überall mit hinfährt? Wird mein Kind deswegen Schaden erleiden? Ich glaube nicht, dass ein Kind Schaden erleidet, wenn es nicht von 10 Aktionen bei 7 bei 3 fehlt. Ja? Was ich immer sehr wichtig finde, ist Gemeinschaft von Kindern mit anderen Kindern, die auch christlich geprägt sind, vielleicht sogar schon entschieden sind. Das finde ich sehr wichtig. Da bringe ich mein Kind sehr gerne auch hin. Ich bringe mein Kind auch gerne, wenn es Fußball spielen würde, zum Fußball. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin selber Fußballer. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich meine, dieses Gehetztsein, und dann wird es sich auf deine Ehe ausbreiten auf deine Ehe, weil wenn du gehetzt bist, bist du gestresst, und wenn du gestresst bist, dann geht's rums. Das ist einfach so. Manchmal geht's natürlich auch nicht anders. Vielleicht hast du irgendwie jemanden, den du pflegen musst, und man ist einfach Stress da und es ist gerade nicht möglich zu entschleunigen. Aber so dieses Dauerhafte, vielleicht wäre das eine Idee, das Eheleben zu entschleunigen. Zum Eheleben gehört auch natürlich das Kinderleben dazu. Vielleicht solltest du statt 2-mal die Woche zum Fußballtraining nur 1-mal die Woche zum Fußballtraining, weil du einfach sagst, ja, so ist es jetzt und ne, ich habe jetzt Familie. Vielleicht solltest du auch gar nicht mehr zum Fußballtraining, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob Gott dir sagt, geh zum Fußball und verteile ein paar Fußballbibeln. So versuche ich einfach immer wieder, den Schiedsrichter oder meinen Verteidiger, der haut mir immer auf die Socken und dann gebe ich ihm eine Bibel. Das ist immer ganz witzig manchmal. Wo müssen wir uns entschleunigen als Ehepaar, damit wir Zeit haben für die Ehe? Miteinander zur Ehre Gottes leben, das geht, indem wir das, was Gott uns sagt über die Ehe, auch umsetzen. Die Frau Hilfe sein, dem Mann sich unterordnend, der Mann die Frau liebend. Natürlich soll die Frau auch den Mann lieben, steht auch in der Bibel. Und führen, sei ein guter Führer, sei ein barmherziger Führer, sei eine barmherzige Hilfe. Das bedeutet zuerst die Beziehung zu Jesus Christus pflegen und aus seiner Liebe heraus die Ehe pflegen. Genau. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du hast uns eine Anleitung gegeben für die Ehe. Ich möchte dich bitten, dass wir Männer gute Führer sein dürfen, liebevolle. Uns fehlt es oft so sehr an Liebe. Und du willst sie uns schenken. Hilf uns bitte, dass wir eine persönliche, gute Beziehung zu dir führen. Ich möchte dich auch bitten für alle Schwestern, dass sie eine gute Beziehung zu dir führen dürfen, dass sie eine intensive Beziehung führen dürfen. Und sich so dann auch gerne unterordnen dürfen durch deine Kraft. Mit Vertrauen und Hoffnung auf dich. Herr, die Ehe ist so angefochten, weil wir Menschen sind und es kann so krachen. Vergib uns das auch, Herr. Danke, dass du voll Mitleid bist, uns nie alleine lässt, auch nicht in der Ehe. Uns Kraft schenkst, uns tröstest, Herr. Ja, und segne doch bitte unsere Ehen, dass wir für unsere Kinder ein Zeugnis sein dürfen. aber ja, vor allem dich ehren dürfen. Darum wollen wir dich bitten. Danke, Herr Jesus, dass du uns erhältst. Du bist der Erhälter. Ach, du erhältst uns die Ehe. Danke dafür. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen für eure Ehe und wenn ihr mal in die Ehe kommt, auch ihr jungen Leute. Ja, und wünsche euch, dass wir die Beziehung zu Gott doch führen dürfen und unseren Egoismus hinten anstellen können, durch seine Kraft. Amen.